Mal dürfen wir dich kennen, dürfen wir dir begegnen, dürfen wir dir nachfolgen. Amen. Amen. Ja, ich glaube, Sie tragen Wasser in die Haare, wenn ich sage, wir stehen am Ende der Gebetswoche. Aber ich denke, möchte in meiner Predigtreihe Rezept für Bergversetzer nach dem Wort von Jesus, der gesagt hat, wenn wir glauben, können wir einen Berg versetzen, möchte ich auf das Gebet eingehen. Weil Berge versetzen hat natürlich ganz viel mit Gebet zu tun. Und dass das so ist, dazu möchte ich einfach ein Gleichnis lesen, wo Jesus erzählt hat. Es steht im Lukas 18, die ersten 8 Verse. Ich lese es einfach vor. Er erzählte ihnen aber ein Gleichnis, um ihnen zu sagen, dass sie alle Zeit beten und darin nicht nachlassen sollten. In einer Stadt gab es einen Richter, der Gott nicht fürchtete und keinen Menschen scheute. Und in dieser Stadt gab es auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und sagte, verschaffe mir Recht gegenüber meinem Gegner. Eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sagte er sich, wenn ich auch Gott nicht fürchte und keinen Menschen scheue, dieser Witwe will ich, weil sie mir lästig ist, Recht verschaffen, damit sie am Ende nicht noch kommt und mich ins Gesicht schlägt. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter da sagt. Sollte nun Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht Recht verschaffen? Und sollte er ihre Sache aufschieben? Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen, und zwar unverzüglich. Bloß wird der Menschensohn, wenn er kommt, den Glauben antreffen auf Erden. Also ein bisschen eine andere Übersetzung gelesen. Also wir klingen immer das Wort vom Luther drin. Wir haben jetzt hier die Zürcher Bibel genommen, wo eigentlich das Gleiche sagt. Manchmal muss ich, wenn ich eine andere Übersetzung nehme, nachschauen in Luther, ob es dort auch so steht. Es steht auch dort auch so. Aber wir haben schon so viel manchmal gelesen, dass es einem gar nicht mehr auffällt. Vor allem der Satz, er wird ihnen Recht verschaffen, und zwar unverzüglich. Genau. In dieser Kultur, wo Jesus das erzählt hat, hat eine Witwe schlechte Karten gehabt. Es war eine sehr patriarchale Gesellschaft, sehr unsozial. Eine Frau auf sich allein gestellt, war ganz schwierig dran. Sie hat nicht Recht gehabt in diesem Sinn. Sie war auf Gedeih und Verderben dem Richter ausgeliefert. Und ich glaube, die Leute haben manches Beispiel genug gehabt, zu sehen, wie mies es in so einer Witwe gegangen ist. Ich meine, schon die Situation, dass sie verwitwet ist, aber nachher noch, dass man nicht zu ihr geschaut hat, dass sie vielleicht sogar noch über die Sorge gehauen worden ist in irgendeiner Sache. Sie hat dann einen Widersacher, einen Gegner gehabt. Und auch der Richter, der sich nicht mehr darum kümmert, niemand, der ihr Recht sagt, die war in einer wirklichen Not gewesen. Und das haben die Zuhörer gewusst. Jesus würde hier vielleicht ein anderes Beispiel nehmen, wenn er in unserer Kultur das Gleichnis erzählen würde. Weil die ganze brennende Not von dieser Frau würde heute hier gar nicht mehr so vorkommen. Aber dort war es so gewesen. Und das macht die Absicht umso deutlicher. Er erzählte ihnen aber ein Gleichnis, um ihnen zu sagen, dass sie alle Zeit beten und darin nicht nachlassen sollten. Das war denen eher klar gewesen, die haben das verstanden, die Witwe hat gar nichts anderes gehabt. Hungern, obdachlos sein, gehen betteln oder was auch immer. Oder eben, dass sie so lange auf den Richter einredet, bis er ihr Recht gibt. Und das hat Jesus gebraucht, für uns zu lernen, wie wir beten sollen. Wir können es eben auch anders sagen, in anderen Worten. So wie die Überschrift ist. Entschuldigung, jetzt habe ich da gerade ein bisschen. So. So wie die Überschrift ist, kühn anfangen, hartnäckig dranbleiben. Kühn anfangen im Gebet, in der Gebetswoche oder so, und hartnäckig dranbleiben. Jesus sagt das, hört nicht auf beten. Gott ist gut, er will handeln. Und dann fragt er, wird er den Glauben finden, der ganz am Schluss. Und ich glaube, es geht dort nicht darum, dass Jesus sagt, ich kann eben nur helfen, wenn die Leute so coole Glaubenshelden sind, so was so stehen und nie zweifeln. Sondern er meint mehr darum, dass wir in der Hartnäckigkeit nachhören und irgendwann sagen, es bringt ja nichts mehr zu beten. Und dann aufhören. Und wenn dann Jesus kommt, ist dann niemand da, der betet. Ich glaube, es geht ihm mehr um das. Wir werden alle irgendwann ein bisschen Fragen stellen, warum hat Gott nicht schon und warum ist es nicht so? Wir werden alle unsere Zweifel haben, lasst ihr den und so weiter. Es geht nicht um das, es geht darum, dass wir einfach festhalten und dran sind. Kühn anfangen, hartnäckig dranbleiben. Was Jesus sagt, ist wirklich, dass wir das machen sollen. Und es wird nachher in kurzer Zeit Grosses geschehen. Das unverzüglich, das fordert einen raus. Es überfordert einen manchmal wirklich fast. Aber ich möchte euch sagen, ich glaube das. Ich glaube das für dich und für mich. Ich glaube das für unsere Situation, für unser Umfeld, für die Herausforderungen, die dir jetzt gerade durch den Kopf gehen, die uns dran sind. Ich glaube das für unsere Gemeinde. Gott hat noch mehr. Gott will Grosses tun. Gott will nicht die Sache auf die lange Bank schieben, die Sache verzögern und so weiter. Ich habe mal einen Filmbeitrag gesehen über ein Dorf in Südamerika. Das war, glaube ich, ein Dorf, das ziemlich Schwierigkeiten hatte. Und die Leute haben kühn angefangen und hartnäckig dranbleiben. Und das Dorf hat sich nach und nach geistlich angefangen zu verändern. Irgendwann war das Gefängnis leer. Sie hatten einfach niemand mehr zum Einsperren. Die Beizen haben zugetan, so die Beizen, die man anstatt das Geld brauchen für die Familie, sie ist versaufen und dann entsprechend aggressiv und kaputt gegangen ist. Es geht nicht darum, dass man nicht einst darf ein Feierabendbier haben darf, sondern wie das. Und die Beizen haben einfach keine Gäste mehr gehabt. Ich habe in diesem Filmbetrag sogar das Gemüse gesehen. Das Gemüse ist überdurchschnittlich gross geworden. Ich glaube, Gott kann heute handeln. Ich glaube, er will heute handeln und ich will an dem festhalten. Und darum ist der Titel von meiner Predigt «Kühn anfangen und hartnäckig dranbleiben» auch das Rezept für Bergversetzer. Fang kühn an und bleib hartnäckig dran. Und darum möchte ich das Gleichnis noch etwas tiefer auseinandernehmen. Es ist nämlich nicht ein normales Gleichnis, ein «so wie ist das», sondern es ist ein Gegensatzgleichnis. Jesus will nicht sagen, Gott ist auch so ungerecht wie der Richter und wir müssen ihn bestürmen und ihn so machen, bis er lästig wird und nachher wird er dann hören. Sondern er will den Gegensatz aufstellen und sagen, wer schon der ungerecht, gemein Richter, der keinen Anstand hat, geholfen hat, wie viel mehr der Gott? Eigentlich sagt Jesus, wer meint, Gott gehört ins Gebet von seinen Kindern nicht. Der denkt völlig unlogisch. Das ist völlig abstrus auf die Idee gekommen, Gott könnte irgendeinisch nicht hören. Darum braucht er so einen krassen Gegensatz. Es ist unvorstellbar, dass unser liebender Vater irgendeinisch das Gebet von seinen Kindern nicht hört. Das sagt Jesus. In aller Klarheit, in aller Heftigkeit, und ja, eine Herausforderung, die das manchmal bei uns nachher hinterlässt. Und ich möchte so proklamieren, Gott lässt dich nicht hängen. Gott zögert deine Erhörung, die Erhörung von deinem Gebet nicht raus, weil er keine Zeit hat oder keine Lust hat oder auf seinen Pendenzenbügel noch wichtigere Sachen kommen. Du bist jetzt das letzte reingekommen, unter einem Bügel, und er fährt ganz langsam oben an. Gott ist nicht so. Gott zögert keine Sekunde. Er ist nicht in Verlegenheit. Er wird ihnen Recht verschaffen, und zwar unverzüglich. Genau so ist es. Und ich möchte, dass wir das glauben. Darum braucht es den Gegensatz. Stell dir mal vor, wir können doch Gott nicht unterschieben, er sei noch schlimmer als der Richter. Weil Gott ist das Gegenteil. Aber eben, ich hoffe, ich habe jetzt genug die Spannung aufbauen, weil wir sind natürlich in der Herausforderung. Wir erleben es manchmal nicht so. Eben, Susanne hat es erzählt. Wir waren recht lang zusammen in einer Kleingruppe. Wir haben manchmal ein bisschen das Spannungsfeld mitbekommen. Wir fühlen sich nicht dort so, Gott habe ich so unverzüglich gelassen. Wir fühlen da das Gefühl, das steht irgendwie in einer anderen Bibel, als in der, die Jesus gelesen hat und sich daran hält. Wenn man dann merkt, das ist das Spannungsfeld, wo wir drinnen stehen. Oder das, was der Kurt vorhin erzählt hat, da von ihrer Arbeitssituation im Schulhaus. Und die Sachen, die wollen uns manchmal den Mut nehmen. Sagen, ja, es bringt ja eh nichts. Und gerade darum brauchen wir so ein Gleichnis, wo Jesus einmal wirklich sagt, wie die Sache wirklich ist. So denkt und handelt Gott. Kühn anfangen, hartnäckig dranbleiben, Gott ist gut. Es hat mich erinnert, wenn wir unsere Kinder heimkamen und haben Hausaufgaben gebracht, dann wäre es einfachste gewesen, wenn ich das Mathef genommen hätte und schnell die Resultate hineingeschrieben und es zurückgegeben. Das hätte keine Diskussion gegeben. Es wäre viel schneller erledigt gewesen. Die Kinder konnten spielen, ich hatte meine Ruhe gehabt. Aber ich habe es nicht so gemacht. Manchmal haben wir diskutiert. Manchmal habe ich nicht gewusst, wie erklären. Und dann habe ich es halt nochmal Leuten erklärt. Das ist aber nicht die richtige Methode. Es war ein Spannungsfeld gewesen. Aber irgendwann waren die Hausaufgaben da gewesen, mit dem Gedanken, dass nicht nur die Zahlen im Heft hoffentlich stimmen, sondern dass sie auch etwas verstanden haben. Und analog ist doch das mit Gott. Gott lässt immer sofort. Gott zögert nie. Gott hat sein Telefon nicht auf stumm gestellt. Er nimmt das Gebet ernst und er gibt Antwort. Übrigens, Gott hat verschiedene Antworten, die er geben kann. Manchmal sagt er ja und manchmal sagt er nein. Manchmal sagt er noch nicht. Und manchmal sagt er, nicht auf diese Art. Der Paulus, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der Paulus, der ist der, der das halbe Neue Testament geschrieben hat. Der grosse Apostel. Er schreibt im 2. Korintherbrief, er habe so ein Leiden gehabt. Er sagt, ein Stachel im Fleisch. Ein Engel von Satan, der ihn geschlagen hat. Theologen machen grosse Sachen, was echt das sie gesehen. Die einen sagen, es sei ein Augenleiden gewesen, weil irgendein neuer Angst sagt, er habe ich ganz gross müssen schreiben. Hat man gedacht, ja, der hätte sich keine Brille können, hat es dann noch nicht gegeben. Dass er es selber hätte können lesen, hätte er gross müssen schreiben, der hat ein Augenleiden gehabt. Andere denken, nein, das war ein Erfolg gewesen, davon, dass er ist gesteinigt worden, der ist wahrscheinlich leicht verkrüppelt gewesen oder so. Und so weiter. Und auch weiter sagen sie eben, die Verfolgung, die er immer wieder gespürt hat und so weiter. Wir wissen es nicht. Man kann es nicht mit Sicherheit sagen. Jedenfalls hat er ein Leiden gehabt, hat er eine Not gehabt, die ihn beschäftigt hat. Und er sagt, er hat immer wieder gebetet. Dreimal habe ich zum Herrn gebeten. Und wahrscheinlich hat er nicht nur dreimal gesagt, Herr, nimm es weg, Herr, nimm es weg, Herr, nimm es weg. Amen. Und dann ist es darüber gegangen. Sondern er hat wirklich intensiv gebetet. Hartnäckig, kühn. Und Gott hat ihm eine Antwort gegeben. Die Antwort, die Gott ihm gegeben hat, ist gesehen, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Es ist eine Antwort, aber nicht die, die er erwartet hat. Aber wisst ihr was? Die Antwort hat sich als wahr bewiesen. Die Kraft von Gott hat sich in der Schwachheit bewiesen. Der Paulus hat das halbe Neue Testament geschrieben. Der Paulus hat ganz viele wichtige Gemeinden gegründet. Der Paulus hat sich in Leiter investiert, wie zum Beispiel der Timotheus oder der Titus. Der Paulus sagt, er sei entrückt worden, er wisse selber nicht, ob ihm lieb oder nur im Geist, bis in den Himmel rauf. Ich träume in meinem Leben, so ein Erbe zu hinterlassen, wie der Paulus hat hinterlassen. Macht von Gott war im Schwachen mächtig gewesen. Aber er hatte zu kämpfen gehabt. Gott hat gesagt, ich habe dein Gebet gehört. Ich handle. Aber anders als du denkst. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Susanne hat es genau gleich erlebt. Sie hat gefunden, wenn sie betet, dann passiert sicher anders. Und am Schluss hat sie müssen sagen, Gott hat mir alles gegeben, was ich brauchte. Ich habe sogar gelernt, dass es im Spital gut sein kann. Ich habe sogar gelernt, dass ich nicht Angst haben muss. Ich habe viel mehr gewonnen in meinem Leben, als ich überhaupt erwarten konnte, dass einfach mein Leiden gut ist. Aber im ersten Moment ist es eben nicht das Ja im Gebet, sondern eine Antwort, die wir nicht so schätzen. Und ich möchte darum uns zurufen, wenn wir im Beten sind, tun wir nicht Erwartungen zurückschrauben. Ich habe das manchmal bei mir erlebt. Mein schwierigstes Gebet war, wenn ich unterwegs war mit dem Velo oder zu Fuß und es wollte regnen. Mir hat es gedacht, wenn ich bitte, Herr, mach das noch nicht regnen, fast gerade an. Das hat mich echt aufgeregt. Es hat mich wirklich genervt. Ich war manchmal wirklich ein bisschen taub über Gott. Und ich glaube, eins oder zweimal habe ich gedacht, ich bete gar nicht mehr, dann bin ich nicht enttäuscht. Das mache ich gar nicht, das tue ich mir einfach nicht mehr an. Und manchmal habe ich dann gedacht, Gott, Herr, ich möchte, dass es nicht regnet. Ich weiss, ich bin dort ein bisschen heikel da drauf. Wenn es dann anfängt zu regnen, bin ich hässig. Und ich habe das angefangen mit Gott zu teilen. Und ich habe angefangen, wenn es dann gleich geregnet hat, nicht zu loben. Und ich habe manchmal erlebt, das habe ich wirklich eins oder zweimal erlebt, wie es vor mir und hinter mir geregnet hat und bei mir nicht. Das sind die coolen Erlebnisse. Aber ich möchte euch sagen, schraubt nicht die Erwartungen zurück, um euch vor Enttäuschungen zu schützen. Wir müssen uns nicht selber vor Gott schützen. Wir brauchen überhaupt keinen Schutz vor Gott. Gott ist unser liebender Vater. Und ich weiss nicht, jedes von uns hat einen guten Vater gehabt. Wir alle haben unvollkommene Väter gehabt. Aber Gott ist ein vollkommener Vater. Gott ist ein Vater, der nie Fehler macht. Darum ist es gut, uns vielleicht an unsere Väter zu erinnern, sie zu ehren. Aber manchmal dürfen wir auch sagen, Gott geht dort drüber. Und wir dürfen uns ihm ausliefern, ohne uns vor ihm müssen zu schützen. Hör auf damit, vertraue Gott und vertraue dich ihm an. Als wir ein bisschen das Live-Seminar vorbereitet haben, hat jemand aus dem Live-Team, es bin nicht ich, hat gesagt, wir beten für 10 Leute. Ich dachte, das ist noch eine steile Vorlage. 10 Leute, das heisst nämlich 10 Teilnehmer plus 10 Begleitpersonen, das ist fein, ein bisschen eine Gruppe. Zum Glück muss nicht ich das Gespräch moderieren, das macht der David, das ist gut, eine Gruppe zu moderieren. Ich wäre überfordert, das gäbe lange Arbeiten. Jetzt sind es 7. Aber ich sage euch, ich bete lieber für 10 und bin glücklich über 7, als dass ich für 2 bete und stolz bin auf 3. Versteht ihr die Rechnung? Wenn ich für 2 bete und es kommen 3, dann bin ich der Held. Ha, 1,5 Mal mehr, als ich gebetet habe. Wenn ich für 10 bete, kühn, und es kommen 7, dann habe ich immer noch 4 mehr. Ja, das ist jetzt ein Rechnungsbeispiel, aber ich möchte euch ermutigen, tun wir kühn beten. Tun wir die Erwartungen nicht zurückschrauben, weil die Antwort manchmal nicht ja und sofort geheissen hat, nach unserem Verständnis. Aber bleiben wir dran. Und dranbleiben ist dann eben das zweite Teil, kühn anfangen, dranbleiben. Und dranbleiben ist ja der eigentliche Zweck von diesem Gleichnis, wo Jesus gesagt hat, er hat das Gleichnis gelehrt, dass man nicht nachlassen im Betten. Stell dir vor, die Witwe ist jetzt mal, die ist 101 Mal zu dem Richter gegangen, bis er hat Recht gegeben. Stell dir jetzt vor, sie hat nach dem 100. Mal aufgehört. Sie hat gesagt, das hat alles nichts gebracht und hat Recht gehabt. Das hat alles nichts gebracht. Aber weil sie gegangen ist, bis es etwas gebracht hat, hat sie alles gewonnen. Das ist das, was Jesus hier zeigt. Ich glaube, die Gebetswoche war eine super Sache. Die Zeugnisse haben mich sehr gefreut, dass wirklich so viele Sachen sind zurückgemeldet worden. Ich hoffe bereits jetzt auf die Gebetswoche 2020. Aber es gibt mehr. Ich hoffe, wir haben nicht die nächste gute Gebetszeit in der Gebetswoche 2020. Ich hoffe, wir bleiben dran. Wir lassen nicht nach. Ich hoffe, wir bleiben auch dann dran, wenn das Gebet vielleicht nicht so leicht fällt, wie in diesem vorbereiteten Raum, wo unseren Sinn auf Gott ausrichtet, wo wir das Störende vom Alltag wie hinter uns lassen und leicht können eintauchen, leichter können eintauchen in die Atmosphäre der Gegenwart von Gott. Aber dass wir gleich dranbleiben. Mir ist hier zum Beispiel das Volk Israel ein Vorbild. Die haben auf ihren Messias gewartet. Das war mal der Mose, der vom Messias geredet hat. Ich weiß es nicht ganz. Ich glaube, der Mose hat etwa 2000 Jahre vor Christus gelebt. Und er hat bereits von diesem Prophet geredet, der wird kommen. Und die Leute haben gebetet. Dann ist der David gekommen. Der hat mehr Informationen gehabt. Das wird aus seiner Nachkommenschaft sein. Ein König, der in Ewigkeit wird auf dem Thron sein. Und die Leute haben für den Messias gebetet. Das war etwa 1500 vor Christus. Dann kam der Jesaja. Der Jesaja, leset mal Jesaja 53 und 54. Da hat man das Gefühl, der war schon dabei. Das ist so genau die Prophetie über Jesus. Und die Leute haben gebetet für den Messias. Über Jahrhunderte haben sie gebetet für ihren Messias. Die meisten von ihnen sind gestorben, bevor sie ihn sehen konnten. Und nachher ist der Messias gekommen. Und im Galater 4,4 steht, Als sich aber die Zeit erfüllt hatte, sandte Gott seinen Sohn. Gott hat nicht gezögert. Gott hat nicht Wichtiges zu tun gehabt und die Sachen verschlammt. Er war nicht einer, der auf Schieberitis gelitten hat. Er war nicht überfordert oder zu faul, sondern er hatte einen Plan gehabt. Und bis die Zeit von diesem Plan kam, haben die Juden gebetet. Wisst ihr, wenn ich einst im Himmel werde sein, ich hoffe, ich denke dann noch daran, habe ich gedacht, wäre es doch cool, dann gehe ich dann die jüdischen Gläubigen aufsuchen, die dort werden sein, dann gehe ich noch die Hände drücken, dass sie am Messias, für den Messias gebetet haben, bevor er ist gekommen. Dass sie über Jahrhunderte parat waren, hartnäckig dran zu bleiben. Die, die geglaubt haben, wo werden dort sein. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Ich habe mal gehört von einer Frau, ich glaube, in Norddeutschland hat die gelebt. Die hat einfach gebetet für ihr Dorf. Ich glaube, sie war die einzige oder fast die einzige im Dorf, die im Glauben war. Und sie hat einfach nichts geerntet. Sie hat gebetet, sie hat schon geerntet. Spott hat sie geerntet, Verachtung hat sie geerntet. Sie war allein und sie hat gebetet. Und sie hat gebetet und gebetet und gebetet. Und sie war schon ganz alt, kurz vor ihrem Tod, als ein junger Mann, so ein richtiger Töffheld von diesem Ort, das war noch in dieser Zeit, wo man noch keinen Helm hat müssen haben für die grossen Töffe. Der hat irgendeinen grossen Töff gehabt, einen Spinner durch das Zeug durchgefahren. Und irgendwie bei einem beinahe tödlichen Unfall ist er nachher Jesus begegnet, hat Jesus angenommen und ist hergegangen und ist sich bei dieser Frau bedanken. Er hat gesagt, ich weiß nicht, ob sie es noch gecheckt hat. Ihr Gebet ist erhört worden, aber sie hat hartnäckig gebetet. Der junge Mann, das ist der Wilhelm Pals. Und durch den sind nachher Hunderte oder Tausende zum Glauben gekommen. Und die Frau hat hartnäckig gebetet. Die hat wahrscheinlich auch gedacht, Gott, könntest du nicht mal Ja sagen? Warum sagst du Nein? Du willst doch die Leute retten. Aber Gott hat nicht Nein gesagt, sondern Gott hat gesagt, noch nicht oder nicht auf diese Art. Auf jeden Fall ja, aber einfach anders. Und darum beten wir nicht nur kühn, sondern bleiben wir auch hartnäckig dran. Frage, ja, wird dir das nicht langweilig, hartnäckig dranbleiben? Ja, wie soll ich eine halbe Stunde beten, wenn ich doch einfach einen Ort habe? Einmal hat man es gesagt. Ich glaube, diese Woche hat uns ein bisschen das Gegenteil bewiesen. Wenn ich nur eine Stunde da war, war es fast ein bisschen mühsam. Zwei Stunden war besser. Da war man so richtig drin und hat man noch mal eine Stunde gehabt. Ich glaube, das kann so sein, wenn wir über lange Zeit hartnäckig dranbleiben. Und ich möchte noch ein paar Sachen in meinem letzten Punkt dazu sagen. Gott ist kein Gebetserhörungsautomat. Gott ist nicht so wie ein eben wie ein Automat, wo man oben beim Schlitz ein Gebet reinlässt und dann kommt unten ein Wunder raus. Aber manchmal gehen wir mit Gott ein bisschen so um. Nein, Gott ist anders, Gott ist ein Vater. Jesus hat seine Jünger Freunde genannt. Es geht um Beziehung. Wir sollen zu Gott Beziehung haben. Ein Beispiel, wo Jesus aus seinem ganzen Jüngerkreis die 12 Aposteln ausgewählt hat. Er hat nicht einfach 12 Leute gehabt, sonst niemand, sondern er hat einen grossen Kreis gehabt und dort hat er 12 auswählen aus seiner Aposteln, wo er dann wirklich in die spezielle Aufgabe hineingeführt hat. Heisst, die Bibel hat eine ganze Nacht gebetet. Warum hat er eine ganze Nacht gebetet? Er hat doch seinen Vater so gut gekannt, Gott hätte ihm können die 12 Namen überschieben und dann hätte er können schlafen, oder? Wäre doch viel gescheiter gewesen. Scheinbar. Ich glaube, er hat mit seinem Vater nicht so viel über Namen geredet. Ich glaube, er hat sein Gebet, sein Herz mit dem Herz vom Vater völlig in Übereinstimmung und Ausrichtung gebracht. Er hat Gemeinschaft gehabt, er hat Beziehung gepflegt, er ist eingetaucht in die Nähe von Gott. Wenn man jemanden wirklich kennt, dann spürt man besser, wie er denkt. Dann kann man in Übereinstimmung sein. Ich erlebe das manchmal mit Beatrice, mit meiner Frau. Dass unabhängig jemand sie fragt und mich fragt irgendeine Sache, wir geben haargenau die gleiche Antwort. Und hinterher merken wir es. Ist nicht gerade immer so, aber doch, manchmal erleben wir das wirklich. Wo wir einfach merken, Durch das Zusammensein, durch die Jahre, in denen wir zusammen sind, haben wir einander gelernt kennen, haben wir in unserem Denken viele Sachen miteinander besprochen, wo wir merken, ja, das sehen wir gleich. Und die Übereinstimmung, die drückt sich gegen aussen aus. Fang an, deine Beziehung zu Gott zu pflegen. Fang an, viel Zeit mit Gott zu verbringen, wo es gar nicht um deine Anliegen geht. Deine Anliegen kennt er eh schon. Nicht, dass wir sie nicht auch bringen und unser Herz ausschütten und nennen. Aber das macht nicht die Hauptsache aus, sondern die Hauptsache ist Beziehung zu Gott. Wir haben das diese Woche erleben. Eine Stunde da innen sein oder zwei Stunden da innen sein und einfach in der Nähe von Gott sein. Manchmal muss man gar nichts sagen. Manchmal muss man gar nicht reden. Manchmal hört man auch etwas und kann hören. Und manchmal hört man noch nichts. Aber man spürt die Atmosphäre der Gegenwart von Gott. Wichtig ist, dass wir lernen, daraus eine Gewohnheit zu machen. So ein Gebetsraum hilft, aber es funktioniert auch in deiner Stube. Oder irgendwo in einem Wald. Ich habe ein ganz spezielles Beispiel gehört. Das würde wahrscheinlich bei mir nicht funktionieren. Ein Mann hat mit Gott irgendwie geredet und gesagt, ja, eben von wegen Zeit mit ihm verbringen und so weiter. Und Gott hat ihm gesagt, was machst du gern? Dann hat er gesagt, ja, ich gehe gerne ins Kino und gehe gerne auswärts essen. Dann hat Gott gesagt, okay, von jetzt an gehen wir zusammen eine Woche ins Kino und auswärts essen. Seitdem geht er, ich weiß jetzt nicht, aber wirklich konsequent, jede Woche, geht er ins Kino mit Gott und er geht Gott essen. Und Gott begegnet dem Mann in dieser Situation so intensiv und so stark. Ich würde wahrscheinlich dann irgendwie beim Abspann merken, ah ja, Gott wäre ja auch noch da. Darum ist es vielleicht jetzt nicht meine Methode und vielleicht ist es auch nicht deine. Aber der, das war wirklich eine Begegnung. Es kommt nicht so sehr darauf an, wie und wo und was der Rahmen ist, sondern es kommt auf das daran, dass wir eine Beziehung zu Gott haben. Und wisst ihr, wenn wir das anfangen, wenn Beziehung zu Gott ist, stark wird, dann passieren noch zwei Sachen. Erstens, es fällt ins Licht, Gott unser Herz auszuschütten. Ich habe früher gebetet, Herr, mach, dass es nicht regnet. Und wenn es gleich geregnet hat, bin ich verrückt worden. Und mit der Zeit habe ich mit Gott darüber geredet, dass es mir Mühe macht, dass es manchmal gleich regnet. Dass es für mich ein Kampf ist und dass ich es eigentlich nicht will, dass es regnet. Aber dass ich ihm eigentlich gleich glauben will, auch wenn es nicht so aussieht, wie es für mich aussieht. Und ich konnte da drin in meiner Beziehung zu Gott wachsen. Ich habe gelernt, mein Herz auszuschütten und nicht einfach nur meine Anliegen überzuschieben und dann zu prüfen, ob sie dann gerade wörtlich so, wie ich es verstanden habe, umgesetzt werden. Eben, Gott ist nicht ein Gebetsautomat, es geht um Beziehung. Und es ist gut, wenn wir alles mit Gott teilen können. Das, was ihm freut, das, was ihm Mühe macht, das, was man versteht und das, was man nicht versteht. Es hat mich gefreut, dass der Kurt erzählt hat, plötzlich am nächsten Tag im Alltag gibt ihm Gott eine Antwort. Ich habe nämlich die ersten Ziele des Liedes wirklich nie so ganz verstanden. Ich habe gedacht, ja, die Gemeinde ist das Haus von Gott und dort begegnen wir Gott. Und das ist schon so, dass Gott, dass nur einmal Gott begegnen, schon zu wenig ist. Aber der eigentliche Clou, dass der Priester nur einmal im Jahr hat, in das Allerheiligste, die wirkliche Gegenwart von Gott können. Und dass das nie Gottes Plan war, das ist genial. Merci, Kurt. Und Gott redet zu uns, wenn wir lernen, unser Herz ihm auszuschütten. Und das Dritte, was noch passiert, Gottes Friede regiert in uns. In Philipper 4,7 heißt es, der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Der Frieden ist wichtig. Gerade weil die Antwort von Gott nicht immer Ja ist, ist der Frieden wichtig. Wenn ich manchmal für Leute bete und ich weiss nicht genau, wie Gott wird handeln, wie er wird reagieren, bitte ich einfach auch, dass der Frieden sie berührt. Wenn der Frieden da ist, der innere Frieden, den Gott einem schenkt, dann ist das schon eine ganz wichtige und eine grosse Antwort, die uns hilft, dran zu bleiben, mit Gott in Beziehung zu bleiben, dran zu bleiben, auf Gott zu vertrauen. Ich bin plötzlich nicht mehr auf die richtige Lösungsidee angewiesen, sondern es reicht, dass ich Gott habe. Ich verstehe nicht immer alles, aber der Frieden bewahrt mein Herz und mein Denken. Und so wünsche ich, dass die Woche Gebet erst der Anfang war. Ich wünsche mir, dass wir die Erwartung hoch halten und dass wir spätestens heute anfangen, kühn. Und nachher hartnäckig dranbleiben. Ich möchte es nochmal sagen, bei Gott sind Mittel und Wege für deine Situation, egal wie sie ist. Sie sind Mittel und Wege für die Situation von deiner Familie, von uns als Gemeinde. Er kann alles umkrempeln. Ich möchte noch mehr sagen, wir haben die Grösse und die Herrlichkeit von Gott in keiner Art und Weise erfasst. Das Beste, was du mit Gott erlebt hast, ist verschwindend klein im Vergleich von dem, was Gott alles hat und kann geben und noch wirken kann. Und darum sollen wir kühn bitten und darum sollen wir auch hartnäckig dranbleiben, dass wir es erleben und bis wir es erleben. Bis viel Frucht kommt. Grosse Herrlichkeit. Ich will, dass man nicht mehr erzählen muss, dass man das Bargen manchmal das offensichtliche Wirken von Gott erlebt in der Pfimi. Sondern, dass das einmal schon jeder weiss. Vielleicht wird es trotzdem nicht jeder lieben. Das ist ja gleich. Aber dass es grundsätzlich so normal, so klar ist, dass wir darum kühn beten und hartnäckig dranbleiben. Und das Gleiche in deinem Leben, in deiner Familie, in deiner Arbeit, in dem, was dich beschäftigt. Ich glaube, es geht nicht nur um die religiösen Sachen, oder was es geht, sondern es geht um deinen ganz normalen Alltag. Um dein Bankkonto, um deine Gesundheit und die Beziehungen, die dir wichtig sind. Um all diese Sachen geht es genau in der gleichen Art. Wir dürfen Gottes Grösse erwarten und erleben. Und noch ein Gedanke zum Schluss. Ich habe es am Anfang schon gesagt, weil die Witwe hat gewusst, ohne den Richter bin ich verloren. Ich glaube, es ist nicht Zufall, dass Gott uns, dass Jesus uns mit dieser Witwe vergleicht. Dort ist jetzt nicht ein Gegensatz, sondern er will uns genau das sagen. Wenn sich in deinem Leben, in deinem Charakter, in deiner Situation oder in unserer Gemeinde oder wo auch immer etwas zum Guten soll verändern, wenn du wirklich mehr willst, dann bist du auf Gott, die Vater, ebenso angewiesen wie die Witwe auf den Richter. Und lasst uns darum wirklich und mit aller Entschlossenheit kühn anfangen und hartnäckig dranbleiben. Amen. Und das möchte ich jetzt noch gerade machen, dass ich all die Kuverts, die Anliegen, die wir gebetet haben, und jetzt möchte ich, dass wir noch alle aufstehen und für die Anliegen da beten. Vielleicht hast du ein Kuvert geschrieben. Ich kann euch sagen, ich habe 3 Kuvert geschrieben. Ich weiß, glaube noch jemand, was ich 3 geschrieben habe, jetzt gerade konkret. Aber Gott weiss es, Gott sieht, dass durch das Papier durch ist dabei gewesen, was die Leute aufgeschrieben haben. Und jetzt bringen wir einfach die Sachen nochmal vor Gott. Stehen wir auf und beten einfach für die Anliegen, für die Menschen, die hier Sachen, die hier drin erwähnt werden, die hier eine Not haben oder eine Herausforderung oder einen Wunsch oder was auch immer, dass Gott wirkt. Lasst uns einfach unsere Stimme erheben und beten.